Vielleicht haben einige von euch die Diskussionen um den Paragraphen 217 mitbekommen. Und zwar ging es da um das Verbot, Sterbehilfe geschäftsmäßig anzubieten. Und das ist aufgehoben worden. Es war am 26. Februar 2020, für diejenigen, die das mitverfolgt haben. Und es hat sich da etwas Grundlegendes verändert. Und ich zitiere daraus einen Artikel aus der Zeit mit dem Titel Recht auf Tod von dem Autor Heinrich Wefing. Die Karlsruher Richter haben nicht nur ausdrücklich ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt, sie haben auch explizit hinzugefügt, dass dieses Recht die Freiheit einschließe, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Und zwar unabhängig von Alter, vom Gesundheitszustand, von besonderen Motiven oder irgendwelchen moralischen oder religiösen Erwägungen. Soweit das Zitat. Diese Gesetzesänderung ist jetzt in der Palliativmedizin nicht unumstritten und das wird kontrovers diskutiert. Bisher ging es in dem Bereich um eine gute palliative Beratung und um eine gute medizinische Begleitung. Und die sollte es dem schwerstkranken Menschen ermöglichen, ohne Schmerzen oder ohne Unruhe, ohne Luftnot zu sterben. Und das schloss auch lebensverkürzende Maßnahmen mit ein. Der Mensch sollte in Würde sterben. Und so eine palliative Beratung ist immer auch ganzheitlich, weil es geht um das Pflegerische, es geht um das Medizinische, es geht um das Psychosoziale und auch das Geistliche. Und ich habe das einige Jahre gemacht als Palliativberaterin und das waren wertvolle Gespräche. Und es ging dabei auch zum Teil wirklich um ganz intensive Glaubensfragen. Aber jetzt mit dieser neuen Situation, mit diesem Recht auf Sterbehilfe, unabhängig von Alter, Gesundheitszustand, unabhängig von moralischen oder religiösen Erwägungen oder sonstigen Motiven, wirft das nochmal ganz neue Fragen auf. Was macht eigentlich ein Leben sinnvoll und lebenswert? Sich umzubringen war ja noch nie strafbar, das macht ja auch keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt ohne schwerwiegende gesundheitliche Gründe Sterbehilfe sozusagen als Dienstleistung einkaufen kann, wirft das ganz neue Fragen auf. Wozu lebe ich und was kommt nach dem Tod? Und jetzt ist es ja so, dass ich über viele Jahre hinweg alte Menschen im Sterben begleitet habe und ich habe das Sterben ganz unterschiedlich erlebt. Ja, da gibt es zum Beispiel jemanden, der fragt, wann holt mich der liebe Gott endlich? Oder ein anderer sagt, das tut so weh, von der schönen Welt Abschied zu nehmen. Und der Dritte sagt, ich bin jetzt so alt, mir reicht's. Kann mir mal jemand einen Holzhammer auf den Kopf hauen, damit ich weg bin? Und der Vierte hat vielleicht ein schlechtes Gewissen seinen Angehörigen gegenüber, weil er eigentlich nicht mehr leben will, aber er traut sich nicht, das zu sagen. Grundsätzlich habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine Generation langsam ausstirbt, die noch im christlichen Glauben in irgendeiner Weise verwurzelt war. Und viele aus der nächsten Generation haben in Bezug auf den Tod gar nicht so klare Vorstellungen. Und manch einer aus der jüngeren Generation hat sich bisher dann noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das vielleicht so ein bisschen ausgeblendet. Aber der Tod gehört zum Leben dazu und er ist unausweichlich. Und deshalb predige ich heute über das Thema, was kommt nach dem Tod? In Psalm 90, Vers 12 steht, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Meine Einstellung zum Tod hat Auswirkungen auf meine Haltung dem Leben gegenüber. Wenn ich denke, dass der Tod endgültig ist und danach nichts mehr kommt, werde ich mich vielleicht im Leben auf die schönen Dinge konzentrieren und ich werde versuchen, möglichst viel aus dem Leben rauszuholen. Und ich habe den Verdacht, dass unsere westliche Welt vielleicht auch deshalb so konsumorientiert ist und dass sie deswegen so viel Wert auf Jugendlichkeit legt, weil man vielleicht aus diesem kurzen Leben, was man hat, das Beste rausholen möchte. Alt werden oder sterben blendet man vielleicht unbewusst aus, wenn man denkt, dass das Leben mit dem Tod zu Ende ist. Das kann man sich dann bildlich vorstellen wie so eine Kurve, die fängt bei der Geburt an, geht dann hoch zu diesem Höhepunkt und fällt dann wieder ab in Richtung Alter, Sterben und dann eben, ja, dann endet alles. Jetzt ist mit dieser Konsumorientierung ist ja noch was anderes verbunden, nämlich eine gewisse Verantwortungslosigkeit. Wir gehen zum Beispiel mit den Ressourcen der Erde so hemmungslos um wie keine Generation vor uns, was zum Beispiel das Thema Müll betrifft. Man hat den Eindruck, dass vielen Menschen egal ist, was nach ihnen kommt. Und während in früheren Generationen alles dafür getan wurde, um der nächsten Generation ein gutes Leben zu ermöglichen, eventuell auch mit dem Hintergedanken, mit seinen Kindern ein Stück weiterzuleben, in seinen Kindern, dann erleben wir heute eine andere Sichtweise. Jeder Mensch lebt sein eigenes Leben, ist für sich selbst verantwortlich und er hat die Freiheit, selbst zu wählen, was er tun und was er lassen möchte. Und diese Freiheit, diese Selbstbestimmung, dieser Individualismus hat leider auch Schattenseiten. Und hier braucht es ein dringendes Umdenken. Es braucht eine neue Übernahme von Verantwortung für unser Handeln. Wenn unsere Kinder auf die Straße gehen, um für eine bessere Umwelt zu demonstrieren, dann ist das ein Zeichen. Wir leben ja nicht nur für uns selbst, sondern wir haben eine Verantwortung für die kommenden Generationen. Und leider gibt es viele Christen, die auch so ein bisschen Kinder ihrer Zeit sind und sich schwer damit tun, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Und so mancher Christ hat vielleicht nicht wirklich verstanden, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu predigen und es ins Bewusstsein zu bringen, was für einen Schatz wir da in unserem christlichen Glauben haben. Wenn ein Mensch mit einer tiefen Beziehung zu Jesus stirbt und wenn diesem Menschen die Perspektive des Himmels bewusst ist, macht das tatsächlich oft einen großen Unterschied. Ich kann das aus meiner Erfahrung im Umgang mit Sterbenden so sagen. Auch wenn unsere Lebenskurve genauso von der Geburt aufwärts geht, an dem Höhepunkt ist und dann wieder abwärts geht bis zum Tod, dann ist das nur die körperliche und es gibt auch eine geistige Lebenskurve. Und die geistige Lebenskurve oder geistliche Lebenskurve beginnt dort, wo ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben und ihm die Perspektive des Himmels bewusst wird. Und wenn man sich vorstellt, dass dann diese Lebenskurve im wahrsten Sinne des Wortes hochgeht, dann wäre der Tod nicht das Ende, sondern tatsächlich der Höhepunkt. Weil danach die Begegnung mit Gott ist. Weil wir danach demjenigen begegnen, an den wir in unserem Leben geglaubt haben. Und wir gehen damit, wenn wir an Jesus glauben, jeden Tag ein Stück Gott entgegen. Und aber jetzt muss man dazu sagen, auch wenn das eine hoffnungsvolle Perspektive ist, sind Sterben und Tod trotzdem grausam. Weil es ist ja nicht so, dass jeder friedlich einschläft nach einem langen Leben und nicht krank war. Vor allen Dingen, wenn es jetzt eine unheilbare Krankheit war oder ein plötzlicher Todesfall. Das kann uns auch aus der Bahn werfen, wenn wir an Jesus glauben. Ich habe das selbst erlebt und ich habe wirklich tiefes Mitgefühl mit jedem, der sowas durchmachen muss. Und hier brauchen wir Trost. Wir brauchen Beistand. Und es ist wirklich hilfreich, wenn wir dann Menschen um uns haben, die dafür Verständnis aufbringen und die behutsam mit uns umgehen. Wenn ich jetzt zurückkomme auf die Frage nach dem Tod und was danach kommt, gibt unser christlicher Glaube einerseits die tröstlichste, andererseits aber auch die erschreckendste Perspektive weiter. Und das hängt davon ab, wie sich der einzelne Mensch entscheidet. Kurz gesagt, es geht um Himmel oder Hölle. Jetzt ist es natürlich nicht wirklich populär, über die Hölle zu predigen. Aber ich kann das nicht ausklammern, weil Jesus hat uns die meisten Informationen über die Hölle gegeben. Und Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Deswegen spreche ich da heute Morgen drüber. Was sagt die Bibel zum Leben nach dem Tod? Nachdem ein Mensch gestorben ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt in den Himmel oder er kommt nicht in die Hölle, sondern ins Totenreich. Wenn ein Mensch im Glauben an Jesus stirbt, kommt er nicht ins Totenreich, sondern er kommt in den Himmel. In Johannes 5, Vers 24 steht das. Da sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. In der Luther-Übersetzung steht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht ins Gericht. Werden wir nach dem Tod direkt bei Gott sein? Ja. Es gibt eine Bibelstelle dazu in Lukas 23, in der Jesus zu einem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt und der seine Taten bereut, genau das sagt. Der Verbrecher sagt: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortet ihm: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, und wie ist das jetzt mit Menschen, die nicht an Jesus glauben? Die kommen ins Totenreich. Das Totenreich wird in der Bibel auf Hebräisch Sheol genannt und auf Griechisch Hades. Wie gesagt, das ist nicht die Hölle. Da haben wir es nochmal. Im Alten Testament schreibt Hiob, der den Tod vor Augen hat, in Kapitel 10: Bald muss ich gehen und komme nie mehr wieder. Ich gehe in ein Land, wo alles schwarz und düster ist. In das Land der Dunkelheit und tiefen Nacht. Ein Land, in dem es keine Ordnungen mehr gibt, wo selbst das Licht nur schwarz ist wie die Nacht. Das Totenreich wird in der Bibel als ein Ort bezeichnet, der in der Tiefe der Erde ist und in dem die Menschen ohne Bewusstsein sind. Man spricht auch davon, dass sie entschlafen sind. Hört man auch manchmal. Der ist entschlafen. Die Toten ruhen an diesem Ort bis zum letzten Weltgericht. Da haben wir jetzt den nächsten Punkt. Das ist das Weltgericht. Was passiert dann? Darüber gibt uns Jesus in Johannes 5 Auskunft. Ihr seht, heute Morgen ist es ein bisschen Bibelarbeit. Johannes 5, da sagt Jesus: Wundert euch nicht darüber, der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Und dann werden alle Menschen ihre Gräber verlassen. Die Gutes getan haben, werden auferstehen, um ewig zu leben, die aber Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Sehr aufschlussreich in Bezug auf das Leben nach dem Tod ist auch eine Vision, die Johannes in der Offenbarung 20 und 21 hat. Und das ist ein längerer Text und wir lesen den jetzt mal gemeinsam im Zusammenhang. Offenbarung 20, Abvers 12. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben wurden. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Haben wir nochmal die Übersicht? Im letzten Weltgericht gibt es also wieder zwei Möglichkeiten. Menschen, die Gutes getan haben, werden in den Himmel kommen. Und Menschen, die Böses getan haben, kommen in den Feuersee, der auch als Gehenna oder als Hölle bezeichnet wird. Es gibt Menschen aus anderen Religionen, es gibt Menschen, die Jesus nicht kennen. Die haben Gutes getan in ihrem Leben. Und Jesus sagt, wenn ihr Gutes getan habt, ist das so, als ob ihr mir das getan hättet. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus richtet gerecht. Im Endeffekt wird im letzten Weltgericht Gerechtigkeit hergestellt. Denn diese Welt, in der wir leben, ist zutiefst ungerecht. In diesem Kampffeld zwischen Gut und Böse kämpfen wir unter sehr unterschiedlichen und auch sehr ungleichen Bedingungen. Was kann ich dafür, dass ich eine behütete Kindheit hatte und dass ich in einem Land aufgewachsen bin, wo Wohlstand herrscht? Was habe ich dazu beigetragen, dass ich nicht in den Slums von Kalkutta geboren bin? Mit einer geringen Überlebenschance unter unmenschlichen Bedingungen. Den einen geht es unverdient gut und den anderen geht es unverdient schlecht. Böses und Gutes ist ungerecht verteilt. Und auch wenn jeder Mensch die Wahl hat, wie er sich verhält. Und ich meine, oft ärgert man sich ja darüber, wenn es bösen Menschen gut geht. Und man versteht auch manchmal nicht, warum ein guter Mensch leiden muss. Und dieser Wunsch nach Rache oder nach ausgleichender Gerechtigkeit, das ist ja ein zutiefst menschlicher Wunsch. Und tatsächlich wird nach dem Tod Gerechtigkeit wiederhergestellt. Weil diejenigen, die Böses getan haben, werden die Konsequenzen tragen müssen. Ein Beispiel. Jesus sagt zum Beispiel, dass ein Mensch, der sich an Kindern vergeht und Kinder missbraucht, in die Hölle kommt. Und dort gibt es kein Erbarmen und keine Umkehr. Gott schaut nicht einfach zu. Und er lässt auch nicht 5 Grade sein. Nein, es wird ein Gericht geben und dieses Gericht wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Aber die Vision, die Gott, die Johannes hat, die geht in Offenbarung 21 noch weiter. Ja, ihr seht es, es kommt etwas Neues. Denn es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und wenn ich mir unsere Erde so anschaue, dann ist das auch dringend notwendig, dass es eine neue Erde geben wird. Denn wir sind mit unserer Erde nicht gut umgegangen. Offenbarung 21, Vers 1. Da sieht Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier ist Gott mitten unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Kannst du dir ein Leben ohne Tränen, ohne Leid und ohne Schmerzen vorstellen? Und ohne Tod? Wenn ich das lese, dann bekomme ich eine Sehnsucht nach dem Himmel. Gott wird mitten unter uns wohnen. Er wird uns ganz nah sein. Und wir werden den sehen, an den wir geglaubt haben. Und wir werden mit den Menschen zusammen sein, die uns vorausgegangen sind im Glauben. Und wir werden sie wiedersehen. Der Dreh- und Angelpunkt für das, was nach dem Tod kommt, ist Jesus Christus. Mit seinem Tod am Kreuz wurde die Macht des Todes und des Bösen besiegt. Und wer in diesem Leben schon seine bösen Taten bereut und die Vergebung von Jesus in Anspruch nimmt, der kommt nach dem Tod nicht ins Gericht, sondern er hat ewiges Leben. Jesus selbst hat Höllenqualen erlitten. Und er wurde stellvertretend für uns alle bestraft und ist als Strafe für alles Böse, das jemals begangen worden ist und begangen wird und begangen werden wird, am Kreuz hingerichtet worden. Und damit streckt Jesus uns die Hand entgegen. Und er hat uns von allen Anklagen, die gegen uns gerichtet waren, freigesprochen. Die Macht der Anklage und die Macht des Anklägers sind zerbrochen. Wir sind frei und die Tore des Himmels stehen uns offen. Was ist das für eine Perspektive? Welche Perspektive ist das, die unser christlicher Glaube da bietet? Lass uns das weiter sagen. Die Welt braucht das. Das sind vergrabene Schätze, die wieder neu entdeckt werden müssen. Und die Perspektive einer Ewigkeit ohne Leiden und Krankheit und Tod, das ist eine Perspektive, die wir den Menschen in unserem Umfeld weitergeben können. Wenn du jetzt hier bist oder wenn du zuschaust und für dich ist das alles neu, dann möchte ich dich dazu ermutigen, auf Menschen in deinem Umfeld zuzugehen, die an Jesus glauben. Es gibt auch Glaubensgrundkurse. Wir bieten einen Glaubensgrundkurs an, in dem es um solche Themen geht. Und es ist eine gute Möglichkeit, um Jesus besser kennenzulernen und sich auch mit dem Sterben und mit dem Leben auseinanderzusetzen. Der christliche Glaube hat eine gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist etwas, was über das Leben hinausgeht. Lass es uns weitergeben. Lass es uns dorthin tragen, wo Menschen ganz dringend auf der Suche nach etwas sind, was ihnen einen festen Boden unter den Füßen gibt, was ihnen Halt gibt. Und ich glaube, dass dieses Fundament im Moment durchgerüttelt wird, auf dem viele Menschen stehen. Es ist viel Verunsicherung da. Wie wird der Herbst? Wie wird der Winter? Wie ist das, wenn vielleicht Menschen sterben? Es geht nicht darum, dass Sterben als Bedrohung empfunden wird und wir eine Antwort darauf haben, sondern es geht darum, dass wir im Frieden sein können und dass wir einfach wissen, der Tod hat keine Macht. Der Tod ist besiegt. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und er hat dem Tod die Macht genommen und er hat auch dem Tod die Endgültigkeit genommen. Lass uns das neu im Glauben ergreifen und in unserer Umgebung weitertragen. Amen.